نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. ihr Lieben, wir machen weiter mit der Tafsir von Lektion 84 ab Aya 122, wo wir stehen geblieben waren, dass es eine Tatsache ist, Allah das so zugelassen hat, es die Sunna von Allah ist in dieser Erde, in dieser Schöpfung, dass er den Shayatin, den Satanen, die gegen Allah und sein Gesetz rebellieren, dass er ihnen erlaubt, sich gegenseitig, der Dschinn zu den Menschen, Eingebungen zu machen und sich gegenseitig dann aufzustacheln, also vor allem die Dschinn, die Menschen, die dann zu den rechtschaffenen Gläubigen kommen und auch zu anderen und diese dann gegen den Islam aufbringen oder Zweifel in ihre Herzen einwerfen. Und einer dieser Zweifel war eben, wie wir letztes Mal besprochen haben, dass warum esst ihr dann nicht das Verendete? Und das ist nur ein Beispiel, jetzt nicht, dass ihr denkt, die Mushrikin hatten vor allem mit diesem Gesetz ein Problem. Die hatten auch viele andere Einwände gegen den Islam als solches. Und das war ein Einwand von vielen eben, dass eben die Muslime und auch vor allem die neuen Muslime in diese Zweifel werfen sollte. Warum ist das so und so bei euch? Warum nicht so? Wo ist die Logik? Das ist doch, der Verstand kann das nicht akzeptieren. Etc., etc., um die Muslime gegen ihre eigenen Gesetzgebungen in Zweifel zu stürzen, ihren Iman zu schwächen und somit auch ihren Gehorsam zu mindern. Und deswegen, in diesem Sinne machen wir jetzt auch weiter. Hieß es ja letztes Mal auch, dass ihr sollt den Mushrikin nicht gehorchen. Wenn ihr ihnen gehorchen würdet, wäret ihr sogar selber. Und ich hatte das letzte Mal erklärt, wenn ihr sogar glauben würdet, dass das wirklich halal ist, was diese sagen, dann wäret ihr wahrlich selber von den Mushrikin. Und deswegen gibt Allah jetzt uns auch ein Gleichnis, dass wie könnt ihr auch ihnen gehorchen, wie sollte so etwas dann auch sein, wenn ihr doch diejenigen seid, denen das Buch gegeben wurde, denen das Licht des Iman gegeben wurde, die glauben dürfen, und diejenigen, die eben nicht glauben dürfen, die sind doch in einem Zustand der Dunkelheit. Und kann der, der in Dunkelheit ist, denn dem gleich sein, der sich in Licht befindet. Und zwar heißt es, أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا ist denn der, der tot war. مَيْتًا, tot, also ja, nicht lebendiger Zustand, toter Zustand. فَأَحْيَيْنَاهُ, dann wir gaben ihm Leben. Wir haben ihn lebendig gemacht. Jemand, der tot war, und wir haben ihm Leben gegeben. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا, und wir haben für ihn ein Licht gemacht. يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ, mit dem er in den Menschen umhergeht. Also unter den Menschen bewegt er sich, er ist unter den Menschen, er ist nicht abseits, irgendwo ganz anders, aber was macht ihn eben anders? Er ist mit dem Licht unterwegs. نُورًا يَمْشِي بِهِ, ein Licht, mit dem er geht. Dieser, der jetzt tot war und mit einem Licht jetzt lebendig gemacht wurde und dann mit einem Licht unter den Menschen umhergeht, ist denn sein Gleichnis, kann er denn so sein wie كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا, kann er denn wie derjenige sein, der in Dunkelheiten ist und da nicht herauskommen kann? لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا, er kommt nicht im geringsten raus von dort. لَيْسَ بِي, ich habe es schon oft gesagt, wenn eine Verneinung ist, wie ma oder hier eben wie leisa und danach bi an das nächste Wort rangehangen ist, dann ist das so viel wie eine Verstärkung und soll heißen, nicht im geringsten, überhaupt nicht kommt er daraus. Er kann nicht im geringsten daraus kommen. كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, so wurde ja den Glaubensverweigerern, den Undankbaren, ich habe es schon oft gesagt, Kafir ist auch wörtlich der Undankbare, ja, ganz wörtlich derjenige, der verdeckt, der bestreitet, der etwas zumacht, bedecken will, und daraus eben der Glaubensverweigerer. Für sie wurde ja schön gemacht, das, was sie zu tun pflegten. Denn die Frage entsteht ja, wenn jemand in Dunkelheiten ist, warum hält er sich denn freiwillig dort auf? Warum tut er nicht etwas, um aus diesen Dunkelheiten herauszukommen und sich selber zu helfen? Vor allem, wenn er vielleicht sogar andere sieht, die mit Helligkeit und mit Licht das Leben verbringen. Dann normalerweise, der Verstand würde ja sagen, derjenige, der in einem schlechteren Zustand ist, hilft sich selber und versucht auch rauszukommen und versucht sich den besseren Zustand anzueignen. Aber nein, dem Ichten ist nicht so, denn für die, die den Glauben verweigern, obwohl sie ihn präsentiert bekommen, für die wird schön gemacht, das, was sie selber zu tun pflegen. Und die haben gar kein Bedürfnis danach, das zu ändern. Es ist doch schon schön. Ja, es ist ja schon in Ordnung, warum sollte ich das ändern? Und das ist ein ganz schlimmer Zustand, möge Allah uns davor bewahren, dass man das Schlechte nicht mehr als schlecht empfindet. dass man das Schlechte nicht mehr als schlecht empfindet und nicht mehr deswegen nicht mehr tauber machen kann und sich deswegen davon nicht mehr entfernen kann. Sind diese beiden denn gleich? Also nochmal, wie könnt ihr auch den Muschrikin gehorchen, wo diese doch in Dunkelheiten sind und ihr doch diejenigen seid, wie derjenige, der tot war, aber wir haben ihm Leben gegeben, Allah hat ihnen Iman gegeben. Und nochmal, hier ist natürlich nicht gemeint, jemand, der wirklich tot war, also tot wie wirklich tot, ja? Denn wir wissen, es ist Allahs Gesetz, dass wenn jemand tot ist, in dieser Welt, wird er in dieser Welt nicht mehr auferstehen. Die Auferstehung wird erst im nächsten Leben sein. Das ist das Gesetz Allahs, keiner, der stirbt, kommt auf diese Erde zurück. Was ist dann mit Meitan gemeint? Mit Meitan ist sein Herz oder seine Seele gemeint, sein Zustand, der ohne Iman war, ist damit gemeint. Jemand, der ohne das Licht des Iman, das Licht der Rechtleitung lebt, ist bei Allah wie jemand, der tot ist. Was ist tot? Seine Seele ist tot, sein Iman ist nicht da und deswegen ist er wie ein Toter. Also nicht physisch tot ist hier gemeint, meitan fa'ahyaynahu, sondern hier ist das Herz, das Gefäß, was eben tot ist. Der Kafir ist gemeint, der Glaubensverweigerer. Und manche Ulama sagen auch, mit meitan ist hier auch derjenige gemeint, der unwissend ist, in den Dunkelheiten der Unwissenheit umherirrt. Auch dieser kommt natürlich auf den Grad der Unwissenheit an, ist wie in einem Zustand von Tod sein. Möge Allah uns bewahren. Andere sagen auch, mit diesen Dunkelheiten ist auch die Taten des Ungehorsams gemeint. Alle Arten von Maasi, alle Arten von Ungehorsam, die dich dann eben in ihren Dunkelheiten gefangen halten und du kommst dann nicht mehr raus, auch das kann mit den Dunkelheiten gemeint sein. Wie hat Allah diesem Toten dann Leben gegeben? Fa'ahyaynahu, wir gaben ihm Leben. Das Leben, was hier gespendet wurde, ist das Leben durch die Hidayah, die Rechtleitung. Die Rechtleitung ist das Leben. Das Licht des Iman ist das Leben. Dadurch hat Allah diese toten Herzen belebt. Kann so jemand, der so belebt wurde, wie der sein, der seine Seele, seinen Iman, seine Seele verloren hat, dadurch, dass sie keinen Iman hatte. Manche sagen auch zu Nur, diese Nur, das diesem Menschen dann gegeben wurde, dieser, der lebendig gemacht wurde und dieses Licht, das ihm gegeben wurde, ist Iman, habe ich schon gesagt. Genauso auch Wissen allgemein. Und das gehört dazu, denn das Wissen bringt dir den Iman und mehrt deinen Iman auch. Also das eine ergänzt das andere. Manche sagen auch, damit ist der Koran gemeint. Und im Koran ist alles enthalten. Von Iman zu Ilm zu Hidayah. Der Koran ist ein großes Sammelsurium von all diesen Dingen. Ja, und deswegen der Koran auch sicherlich und manche sagen auch, damit ist der Islam gemeint und wieder, Islam beinhaltet natürlich das Wissen, das korrekte Wissen, die Rechtleitung und all diese Dinge, die wir gerade einzeln genannt haben. Und mit diesem Nur, mit diesem Licht der Rechtleitung, des Islams, des Korans, ja, ihr wisst jetzt, was damit gemeint ist, mit diesem geht er unter den Menschen umher. Gemeint ist damit, das werde ich gleich nochmal genauer erklären, Yamshi bihi finnas, was heißt das? Er geht damit unter den Leuten, fi heißt wörtlich in, aber damit kann eben auch unter gemeint sein, wenn man sich unter jemanden befindet, ja, unter den Menschen sein. Also nicht, man sagt ja nicht in im Deutschen, sondern unter den Menschen sein, in einer Gesellschaft eben sein. Er geht mit diesem also in den Menschen, unter den Menschen umher. Gemeint ist damit unter anderem, dass dieser, der lebendig gemacht wurde, dem Licht gegeben wurde, er lebt nicht getrennt von den Menschen. Er ist mit diesem Licht nicht abseits von den Menschen gegangen und lebt etwas, was ganz getrennt und besonders ist, sondern er ist unter den Menschen lebend, hält er dieses Licht und findet Rechtleitung mit diesem Licht. Ja, das kann damit gemeint sein. Bihi kann auch sein, also Yamshi Bihi heißt ja, er geht mit dem Licht. Bihi, mit dem Licht, das ist damit gemeint. Andere sagen auch, und das finde ich auch sehr schön, dass er mit diesem Licht unter den Menschen wandelt, bedeutet, dass er selber erleuchtet ist. Er ist selber erleuchtet und auch wenn er sich unter den Menschen befindet, die selber in Dunkelheiten sind, ist er trotzdem erleuchtet und findet Rechtleitung dadurch. Und manche sagen auch, dass damit gemeint ist, dass er mit Licht geht, dass er mit Yaqin, mit fester Überzeugung wandelt. Weil wer erleuchtet ist, der sieht ja ganz klar, der ist dann nicht mehr in Zweifel und muss nicht überlegen und abwägen. Der sieht ganz deutlich und kann unterscheiden Recht von Unrecht, gerade Weg von Irrweg. Er sieht deutlich, und er kennt sich aus und er kann Entscheidungen ganz klar treffen. Und das ist eben diese Daraja, diese Stufe des Yaqin, die ihm dann dadurch quasi gegeben wurde. Yamshi bihi finnas, er findet selber Rechtleitung dadurch. Andere sagen auch, er geht damit unter den Menschen, aber sein Weg führt ins Paradies. Also er geht mit den Menschen, aber er geht nicht dorthin, wo die Menschen gehen, weil er geht ja mit dem Licht. Und deswegen, auch wenn die anderen Menschen rechts und links auf andere Irrwege gehen, er findet seinen Weg zum Paradies unter diesen Menschen bleibend. Wunderschön. Und die andere weitere auch Bedeutung, die anderen Ulama gesagt haben, ist, dass er mit dem Licht unter den Menschen wandelt, bedeutet, dass er auch dieses Licht unter die Menschen bringt. Also die Botschaft der Religion auch verbreitet. Auch dieser Aspekt ist in dieser Bedeutung, auch enthalten. Und wieder andere sagen, das ist auch sehr schön, dass er geht in den Menschen, er ist unter den Menschen mit diesem Licht und sie, also es ist ja nicht nur so, dass er sie bereichert und er sie den Dien an sie weiterbringt, sondern sie sehen ihn ja auch, diese Menschen, die vielleicht in Dunkelheiten sind, und sie erkennen ihn mit seinem Licht. Und wie macht sich das Licht bei ihm bemerkbar? Wie sieht man, dass das eine erleuchtete Person ist? Sie erkennen ihn an seinen Taten, seinem Charakter, sein Akhlaq und an seinen Worten. Also er ist dann nicht mehr so wie jeder andere. Schon gar nicht wie die, die in Dunkelheiten sind. Sondern er ist dann wie jemand, den man erkennt an Taten, Wort und an Charakter, dass das ist eine Person, die mit Licht wandelt. Möge Allah uns dazu gehören lassen. Ja, also wir können auch zusammenfassen vielleicht, dass er ist wie alle anderen Menschen. Er trinkt und er muss einkaufen und all diese Dinge, die zum Menschsein eben dazugehören. Er schläft, er heiratet, er hat Familie und so weiter. Aber sein Stil ist anders. Ja, alles wird mit Licht gemacht. Und das sieht man an die Auswirkung des Lichts, kann man an seinem Leben, an seinen Taten, Charakter und so weiter, kann man daran ablesen. Eine erleuchtete Person. Und hier, wir reden hier nicht von etwas, was man aufsetzen kann und was man so tun kann, als ob. Und ja, ich bin ja so erleuchtet und ich bin ja so das. Dieses Licht muss dann wirklich von innen kommen. Das Herz wurde ja belebt. Ja, فَأَحْيَيْنَاهُ. Was war tot? Das Herz. Und was wurde lebendig gemacht? Das Herz. Und wo ist das Licht dann aufgenommen worden? Im Herzen. Ja, und das kann man nicht von außen dann aufstülpen, das wäre sowieso von Allah nicht angenommen, sondern hier ist wirklich ein ganz, ganz authentischer Vorgang, der uns hier beschrieben wird, wird hier angesprochen. Ja, derjenige, der tot war, also der in Konfusion und den Irrwegen herumgeirrt ist, das ist auch mit Tod gemeint, Allah hat ihm Leben gegeben, indem er ihm Iman gab und Rechtleitung gab und nun er jemand, eine Person ist, die dem Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, also gehorcht. Yamshi bihi finnas kann sein Gleichnis denn sein wie jemand, der nicht so ist. Also wie, nochmal zurück in den Kontext auch, allgemein ist das natürlich eine schöne Parabel und schönes Beispiel, aber für den Kontext auch nochmal, dass wenn diese Shayateen sich gegenseitig aufstacheln und euch dazu bringen wollen, den Dien, die Gebote Allahs, auch nur in einem Aspekt zu lassen, aufgrund ihres Geredes oder aufgrund ihrer Einwände oder warum auch immer, dann seid euch eingedenk. Wollt ihr denn wirklich, nachdem Allah euch Licht gegeben hat, und jedes Gebot Allahs ist ein Licht für uns, ist eine Rechtleitung, dass, ach, so geht das richtig. So kann man das korrekt machen. So kann man das auf eine Art und Weise machen, die Allah zufrieden macht, für uns die beste ist, für die unsere Umgebung die beste ist, in jeder Hinsicht genauso ist, wie es sein sollte. Hasana, ja, die Ihsan herbeiruft oder bereitstellt um uns herum, die alles auf die schönste Art und Weise zu machen, uns beibringt. Und wer würde das denn lassen und das nachmachen, was das Gebot der Dunkelheit ist? Das ist es doch, wenn man auf den hört, der selber in Dunkelheiten erlegen ist und diesem dann nachahmen möchte, was hat man damit gemacht? Licht mit Dunkelheit eingetauscht. Können diese beiden denn gleich sein? Und die Antwort ist natürlich nein, das ist eine rhetorische Frage. Sind die beiden gleich? Nein, niemals sind die gleich. Und dieses Thema kommt auf dem Koran. Es gibt einige Ayat im Koran, wo Allah subhanahu wa ta'ala zwei komplett verschiedene Dinge miteinander vergleicht, um uns klarzumachen, dass Iman und Kufr sind nicht gleich. Und die dürfen auch in der Auswirkung nicht gleich sein. Wie könnt ihr wollen, wieder in Dunkelheiten zurückzugehen? Das ist so, wie wenn jemand sehend ist und sich wünscht, wieder blind zu sein. Wie kann das sein? Wie könnt ihr so etwas auch nur erwägen? Und nicht, dass die Sahaba das irgendwie erwogen haben, davon waren sie fern. Aber wir werden hier natürlich damit auch gelehrt. Ja, diese zwei können in ihrem Denken und Handeln und so weiter, können nicht gleich sein, sind nicht gleich. Wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran auch sagt in Surah Baqarah 257, dass Allahu waliyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum ash-shaytan Auliyahum al-Taghut, Entschuldigung, dass Allah ist der Wali, der Schutzfreund derjenigen, die glauben. Er bringt sie heraus aus den Dunkelheiten ins Licht. Und diejenigen, die Kafaru, die den Glauben verweigert haben, ihre Schutzfreunde sind die Taghut, die falschen Götter, die Shayatin. Und diese führen sie heraus aus dem Licht in die Dunkelheiten. Also komplett verschiedene Richtungen. Das ist wie einer, ja, du fragst jemand nach der Richtung auf der Straße oder Autobahn, wo auch immer, und der eine sagt dir West, da fragst du danach noch immer jemand anderes und der sagt, nee, ganz falsch, Ost. Und dann stehst du da in Konfusion und sagst, wohin denn jetzt? Der hat ja noch nicht mal irgendwie eine ähnliche Richtung gesagt, sondern komplett verschieden. Ja, genauso die Aulia, die Aulia derer, die Kafaru, die Kuffar sind, deren Aulia geben denen die falsche Richtung ein. Jetzt kann man nicht sagen, okay, ich folge dir nur ein bisschen und parallel will ich dann aber schon dein richtiges Ziel auch erreichen. Das wird nicht möglich sein. Das sind zwei komplett verschiedene Richtungen. Die eine führt aus dem Licht heraus in die Dunkelheit und die andere, die von Allah, führt aus der Dunkelheit heraus in das Licht. Und das Licht muss dann auch gewürdigt werden und gewertschätzt werden und dafür auch Dankbarkeit erwiesen werden. Genauso heißt es in Sura 67, Vers 22. أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Ist denn der, der mit dem Angesicht nach unten gebeugt, der ist rechtgeleiteter oder der, der gerade aufrecht stehend auf dem geraden Weg wandelt? Also jemand, der wie das Vieh zum Beispiel wandelt mit dem Kopf nach unten und die Richtung gar nicht sieht, folgt also quasi nur anderen, die zwei können doch nicht gleich sein. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surah 11, Vers 24, مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمْ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Das Gleichnis der zwei Gruppen ist wie der Blinde und der Taube und der Sehende und der Hörende. Sind diese denn gleich, wenn man sie vergleicht? Ja, sind die beiden gleich im Gleichnis? Wollt ihr denn nicht eingedenk sein? Ja, und so gibt es einige Ayat, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, in einer anderen Sura heißt es, und nicht gleich, das ist Sura 35, Vers 19 und die folgenden, und nicht gleich sind der Blinde und der Sehende und nicht die Dunkelheiten und nicht das Licht und nicht der Schatten und nicht die Hitze. Das ist alles nicht gleich und du kannst das nicht vereinen und sagen, ich möchte aber beides auf einmal haben, die Gebote der Dunkelheit, aber das Ziel vom Licht, das möchte ich zusammen in einem Paket haben. Das wird nicht möglich sein, all diese Dinge sind nicht gleich und nicht gleich sind die Lebendigen und die Toten, wahrlich Allah lässt hören, wen er will. Das ist aus Sura 35, Vers 19 und die folgenden Verse. Ja, aber warum merkt derjenige, der eben Kufr begeht und den Glauben verweigert und die Wahrheit bedeckt, warum merkt er das nicht? Warum ändert er seinen Zustand nicht? Wer kann denn mögen, in Dunkelheiten zu sein? Wer kann es denn mögen, in konfusiert zu sein und nicht wissen, was richtig und was falsch ist und diese Bedrückung auch? Dunkelheit ist ja auch Bedrückung. Ja, Dunkelheit ist kein schönes Wort. Ja, wenn ihr, ich habe das Beispiel immer wieder euch gesagt, wenn ihr in einem Haus seid und irgendwo, das ist in der Einsamkeit, draußen sind auch keine Lichter und im Haus ist Stromausfall, ja, dann sagt ihr nicht auch, wo, in welchem Zimmer sind die Kinder denn gerade, ist ja nicht schlimm, lass sie einfach da, ist ja egal, ist ja nur Stromausfall. Man geht direkt hin, will sie schützen, passt auf, will direkt sich irgendwie Licht organisieren, Licht besorgen. Warum? Weil Dunkelheit ist gleichbedeutend mit Unsicherheit. Mit Furchtgefühl, mit irgendwas kann passieren Gefühl, mit, ja, nicht, dass aus Versehen irgendwo hingetreten wird, wo Gefahr für dich lauert. Und das sind alles Dinge, die den Menschen normalerweise beunruhigen. Wie kann man da freiwillig drinbleiben? Ein Grund ist, so wurde den Glaubensverweigerern schön gemacht, was sie zu tun pflegten. Es sieht schön aus für sie, sie haben sich daran gewöhnt. Und das ist auch wirklich so, wenn man irgendwo im Halbdunkel ist, ja, und das Licht auf einmal ausgeht, dann sieht der Mensch gar nichts erstmal. Es ist dunkel und man sagt, wo ist Licht? Ich sehe nichts. Wenn man aber eine Zeit lang sich in der Dunkelheit befindet, und gerade so halbdunkel, ja, dann gewöhnt der Mensch sich dran und nach einer Zeit kann er immer noch nicht so gut sehen wie bei Licht, aber er hat sich gewöhnt und er meint, es würde ihm doch reichen. Ja, der Mensch kann sich sehr schnell gewöhnen und auch an schlechten Zustand wirklich sehr schnell gewöhnen. Das hat Allah vielleicht auch so gemacht, dass wir überleben können. Nur in diesem Fall, wo es spirituelle schlechte Zustand ist, da sollte der Mensch sich nicht dran gewöhnen, sondern einen Weg daraus finden. Aber für den Kafir wurde es schön gemacht, wie wir im Koran auch lesen, weil er nur das Äußerliche der Hayat al-Dunya kennt und er über das Akhira, über das Jenseits in kompletter Unwissenheit ist. Und deswegen interessiert ihn gar nicht, wie er seinen Zustand vielleicht verändern könnte. Ja, also hier wurden uns zwei Charaktere präsentiert. Der eine wandelt im Licht Der andere irrt in Dunkelheiten umher und die Frage ist, zu wem von diesen zwei will man gehören? Ja, und der eine, der in Licht lebt, nochmal, der ein Licht hat, lebt unter den Menschen, hat aber eine eigene Sicht von den Dingen, weil er sieht ja. Ja, das ist wie der Sehende unter den Blinden. Die anderen sind auch da, die leben und die essen, trinken, alles ist da, aber die sehen nicht oder eben ganz anders als derjenige, der sieht. Und derjenige, der sieht, sollte er der Führer der anderen sein und er mit Beispiel vorangehen, das schaut mal, so wird das gemacht, oder sollte er denen folgen, die blind sind und nicht sehen? Das ist die Frage. Auch wenn die Blinden tausendmal sagen, dass nein, du bist der Einzige, der sieht, wir sind alle die Mehrheit und du machst jetzt das, was wir sagen. Ja, aber ihr seht ja nicht. Wie könnt ihr mir die Richtung weisen? Ja, und das ist das, was hier uns vor allem erklärt wird. Die sind nicht gleich. Und der Sehende wird doch niemals das, was er sieht, verlassen für die Unwissenheit des Blinden. Und hier nochmal, spirituell Blinden. Und nochmal das Licht haben. Hier sagt Allah zwar, er hat das Licht gegeben. Klar, Allah gibt das natürlich, aber das heißt nicht im Umkehrschluss, dass der Mensch nicht auch alles tun muss, um sich das Licht zu erwerben. Licht muss sich erworben werden. Ja, und vor allem, wenn Dunkelheit da ist, dann muss Dunkelheit vertrieben werden. Die geht ja nicht selber einfach weg. Ja, du musst eine Kerze anmachen, ein Licht anzünden, irgendwas musst du tun, das Licht muss erworben werden. Also eine gewisse Energie, eine gewisse Mühe, Bereitschaft muss schon da sein, um diesen Zustand der Dunkelheit eben zu vertreiben. Ja, ihnen wurde also ihre Unwissenheit und ihr Irregehen wurde ihnen gut aussehend gemacht. Es erscheint gut zu ihnen. Ein großer Grund, warum es gut aussieht, ist immer, das machen doch alle so. Das ist einer der größten, glaube ich, Gründe, die man in unserer Zeit vor allem hört, dass etwas Schlechtes auf einmal als gut gilt, weil es ja alle machen. Ja, und das ist so einer dieser fadenscheinigen Gründe, die eben letztendlich kein Gewicht haben werden. وَكَذَلِكَ und so, was ist mit so gemeint, was wir davor gelesen haben, dass Allah eben es zugelassen hat, dass die Shayatin einander Eingebungen machen, damit sie dann zu euch kommen und mit euch streiten, um euch von dem Dien und dem Gehorsam und so weiter abzuhalten. Genauso hat Allah auch anderes zugelassen. Ja'alna heißt wir machten und mit machten ist gemeint, dass die Sunna von Allah. Allah hat das so in dieser Dunya gemacht, das ist das Gesetz Allahs. Er hat das zugelassen, dass diese das alles tun können. Er hat sie gelassen. Er ist nicht zufrieden damit, aber er hat sie gelassen, dass sie ihre Übeltaten, ihren Machenschaften hinterhergehen können. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا. Und so haben wir in jeder Stadt ihre größten Übeltäter bestimmt. Nochmal mit bestimmt, wir haben sie gelassen, wir haben sie zugelassen. Das ist die Sunna Allahs, dass es sowas geben wird. Ja, also es ist nicht gegen den Willen Allahs, aber nochmal, Allah ist natürlich nicht zufrieden damit. Warum hat Allah das zugelassen? Warum hat Allah das so bestimmt? لِيَمْكُرُوا فِيهَا. Warum gibt es die großen Führerpersönlichkeiten von den Verbrechern der Menschen, damit sie darin, also in der Stadt, in der Gemeinde, Ränke schmieden. Yamkuru ist ein negativ belegtes Wort. Es kann auch nur für Planung benutzt werden, aber eher ist es ein negativ belegtes Wort für Ränke schmieden. Auf geheime Art etwas planen, um jemanden von seinem Ziel abzubringen. Das ist Makr. Ja, Makr ist auf geheime Art so eine Ränke schmieden, Verschwörung machen, damit jemand von etwas, was derjenige machen will, abgehalten oder weggezerrt davon werden kann. Das ist Makr. لِيَمْكُرُوا فِيهَا und diese Verbrecher, die großen Führer der Verbrecher, wogegen haben die Pläne oder Ränke geschmiedet? Gegen die Wahrheit. Und gegen den Vertreter der Wahrheit, gegen die Propheten und die Folger der Propheten. Und gegen deren Arbeit, dass die Wahrheit sich verbreitet. Das ist gegen was sie yamkuru fiha. Wa ma yamkuruna illa bi anfusihim. Aber Allah, der das bestimmt hat, der lässt sie auch wissen, dass sie schmieden ja nicht Ränke, außer gegen sich selber. Das ist, wie wir im Deutschen sagen, wer andere eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Ja, das ist quasi eine Menschenweisheit, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde, dass guck mal, verschwör dich nicht, mach keine Ränke, schmiede keine Ränke, sei kein Ränkeschmieder gegen andere, das kommt alles auf dich selber zurück. Also sogar areligiöse Gesellschaften haben solche Redewendungen, geschweige denn wir als Gläubige, die wissen, dass Allah alles sieht und jede Tat eine wie heißt das bei, dieser Rückschlag, ja, das war dieser Stoß, der auf dich selber zurückkommt, beim Schießen, sagen die Menschen das, ich habe vergessen, wie das heißt, ja, dieser Rückschlag, der auf dich zurückkommt, der vor allem auf die, die mit betrügerischer Art und Weise versuchen, anderen zu schaden. Akabira ist Plural von Kabir oder Akbar, von beiden kann Akabira sein, die Großen, die Führer sind damit gemeint, die größten Übeltäter. Mujrim ist der Verbrecher, Übeltäter, Akabira Mujrimiha, die größten ihrer Übeltäter, die dann auch Ränke schmieden. Heute könnten wir modern auch sagen, ja, die dann Trendsetting machen, ja, mit schlechtem Beispiel vorangehen, die größten Verbrecher, die Führer der Gesellschaft auch meistens, die das sind, oder die Berühmtheiten der Gesellschaft heute, nicht unbedingt politische Führer, ja, das meine ich nicht unbedingt, die dann eben solche schlechten Beispiele vorleben, an meinetwegen Mode, an Benehmen, an Freizeittätigkeiten, die dann von den anderen nachgemacht werden. Die dann auch ein schlechtes Beispiel vorangehen, mit einem schlechten Beispiel vorangehen, mit dem Umgang mit der Wahrheit. Wie geht man damit um? Wenigstens respektvoll? Oder macht man es nieder und erhöht sich darüber und belustigt sich darüber? All das wird von denen, die größte Verbrecher sind, eben vorausgelebt, als Beispiel vorangegangen und die anderen, die ihre Folger sind, machen sie halt nach. Was aber nicht bedeutet, dass die Folger nicht selber auch verantwortlich sind. Ja? Ja, das war also schon immer so. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا. So haben wir das gemacht. Das war immer schon so. Das ist nicht etwas Neues, was dem Propheten Muhammad s.a.w. passiert ist, sondern für Isa und Zakaria und Yahya und all die Propheten, die vorausgegangen sind. Nuh a.s. Ich meine, antike. Wann war Nuh a.s. Zeit? Ja, das ist ja, ich glaube, sogar Zeit, historisch gesehen, nicht mal in eine der Phasen der historischen Zeitaufteilung nicht mal mit aufgenommen. Sogar damals war es schon so, dass die Führer der Gesellschaft und deren größten Verbrecher sich getroffen haben und Ränke geschmiedet haben gegen die Person des Propheten und gegen die Aufgabe des Propheten, nämlich die Einladung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, also es war immer schon so, dass wenn ein Prophet zu Allah rief, und heute gibt es keinen Propheten mehr, aber die Erben der Propheten sind, die Ulama und die Da'is, die Wissen haben natürlich, dass wenn diese aufstehen, um zu Allah zu rufen, dann kann es eben sehr wohl sein, und immer war es schon so, dass dann die aktiv werden, die größten Verbrecher sind aus der Gesellschaft und auch die Führer sind der Gesellschaft, das haben wir vorher schon gelesen im Koran, und die dann zusammenkommen, aktiv werden und Ränke schmieden, planen, um diese Aufgabe, diese Einladung nichtig zu machen. Und da gibt es alle möglichen Mittel, wie man das machen kann. Ja? Öffentlich verleumden, Schlechtes unterstellen, wie Pharaon über Musa a.s. sagte, dass die kommen nur, um unsere Macht wegzunehmen. Stimmte gar nicht. Das stimmte vorne und hinten nicht. Hat er einfach mal so in den Raum so reingeworfen. Heute sagt man ja auch, habe ich letztens irgendwo gehört, dass wenn man eine Lüge oft genug sagt, wer hat das gesagt, darum habe ich jetzt leider vergessen, wenn man eine Lüge oft genug sagt und auch wenn man die später dann zurücknimmt, aber die wurde so oft wiederholt, dass die Menschen einfach glauben, es ist wahr. Ja, so mit dieser Technik eben zu arbeiten, alle möglichen Arten und Weisen, liyamkuru fiha, damit sie gegen Ränke schmieden, nochmal, warum Ränke schmieden, um gegen den Propheten und seine Arbeit vorzugehen. Aber Allah sagt den Gläubigen hier auch, dass letztendlich, dass der gute Ausgang wird trotzdem für die gute Sache sein. Ja, für den Propheten und für seine Sache wird der gute Ausgang sein, auch wenn zwischendurch Allah die Gläubigen prüft und ihnen auch, Lehren gibt, ja, dass sie lernen können durch verschiedene Situationen und Prüfungen natürlich kommt, aber der letztendliche gute Ausgang wird für diejenigen sein, die auf dem rechten Weg sind und der rechte Weg ist der Weg der Uneigennützigkeit. Und das ist der große Unterschied zwischen diesen, die Yamkuru Fiha machen. Denn die planen für ihren eigenen Nutzen. Ja, die möchten ihre Interessen erhalten und planen deswegen gegen etwas, was sie als eine Bedrohung ihrer Interessen oder was sie einfach eine Abscheu dafür empfinden, planen dagegen. Der Prophet und jemand, der die Wahrheit verkündet, handelt uneigennützig, weil er ist selber schon auf dem richtigen Weg. Wenn er jetzt anderen erzählt oder nicht, das macht seinen richtigen Weg ja nicht weniger richtig. Aber er möchte anderen nützen und andere zum richtigen Weg einladen, andere die Wahrheit auch in den Genuss der Wahrheit auch kommen lassen. Wenigstens, dass sie sich darüber vorurteilsfrei Gedanken machen können, das wenigstens ihnen ermöglichen und ist komplett uneigennützig. Und der gute Ausgang wird immer für solche Leute sein. Das beweisen alle Geschichten im Koran, Alle Prophetengeschichten und diese Buschra hat der Prophet Muhammad sallallahu auch seiner Umma gegeben. Wenn die Umma natürlich gewisse Eigenschaften auch pflegt, die sie zu wahren Folgern des Propheten sallallahu natürlich sein lassen. Ja, das alles muss stimmen, diese Waage muss gehalten werden und dann darauf passen dann auch diese Versprechen von Allah. Genau, so hat Allah also die Führer der Kriminellen, ja, Mujrimiha, weißt wirklich kriminell, Verbrecher, die dann eben zu Kufr und vom Allahs Weg abhalten, rufen durch alle möglichen Einwände und die eben opponieren der Wahrheit und denen, die zur Wahrheit einladen. So war es mit den Gesandten vor dir, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und so ist es auch mit dir. Nochmal, wir sind gerade in Mekka, diese Sura wurde in Mekka offenbart, Opposition war etwas, was tagtäglich passierte und das war also aktuell, ja, etwas, was die Muslime aktuell auch empfanden und daraufhin kamen also diese Art von Ayat als Stärkung, als Beruhigung, als Trost für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die Gläubigen. Ja, dieses Thema kommt auch ganz oft im Koran. Das ist auch interessant in Suratul An'am. Die ganzen Themen oder die meisten Themen, die in Suratul An'am sind, sind wirklich so Basisthemen, die so das Gerüst des Koran. Ja? Und diese Themen werden immer wieder im Koran erwähnt. Ja, also zum Beispiel dieses Thema, dass es die Großen der Gesellschaft, die Elite quasi, dass die die Ersten sind, die Wahrheit zu verleugnen und auch die Aktivsten dagegen. Das ist ein Thema, das ist, kommt immer wieder im Koran vor. Ja, oder diese Einwände der Mushrikin, dass sie mal das sagen und dann mal das. Immer wieder im Koran vor. Die Feindschaft Shaitans gegenüber zu den Gläubigen. Das ist ein Evergreen-Thema. Das kommt immer wieder im Koran vor. Das heißt also, das sind die Basisthemen. Die müssen wir ganz besonders gut verstehen, weil die bauen uns dann ein bestimmtes Weltbild auch auf, in dem wir dann auch gut agieren können und produktiv bleiben können. Und diesen geraden Weg eben mit größter Wertschätzung und Dankbarkeit weiterhin begehen können. Ja, das sind ganz wichtig, dass wir nicht vergessen, was machen diese Botschaften, die Allah uns gerade erzählt. Was sollten die mit mir machen? Ja, diese zum Beispiel, dass Allah uns am Ende diese Bushra gibt, die sollte uns dazu erziehen, dass wir niemals pessimistisch sind oder niemals unproduktiv werden. Weil wenn die arbeiten und die arbeiten für kein Ziel, Allah hat schon gesagt, die werden am Ende nicht siegen, die fallen selber in die Grube, in die sie gegraben haben. Warum sollten wir dann nicht arbeiten für das Gute und Uneigennützige, wo Allah uns doch geschrieben hat, dass letztendlich wird eure Sache siegen und ich meine jetzt nicht im politischen Sinne siegen. Ja, wir sind so von Dunya gefangen, dass wir immer nur Sieg in Dunya nur sehen wollen. Natürlich in Akhira auch Siegen. Aber Allah hat auch versprochen, dass auch in dieser Dunya kann Allah schon ein würdevolles und ehrenhaftes Leben denjenigen eben schenken, die auf seinen Wegen wandeln. Und Allahs Rahma kann sich auf alle möglichen Arten natürlich zeigen. Ja, dieses Thema kommt wie gesagt immer wieder im Koran. Allah sagt im Koran in Surah 6, Vers 123, وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. Also selbe Thema, wahrlich genau so haben wir vor dir in keine Stadt einen Warner geschickt, ohne dass die Elite von dieser Stadt, die in Luxus lebten, Mutrafuha, die in Luxus lebten, die Führer, die Elite, dass die nicht gesagt hätten, nein, nein, wir haben unsere Vorväter schon auf einer Religion gefunden, auf eine bestimmte Weise gefunden und wir folgen ja ihren Spuren. Also die wollen nichts damit zu tun haben, was irgendwie Änderung bringt oder ihren Lebensstil in Frage stellt, weil die natürlich auch viel zu verlieren haben. Und das ist, scheint eine Sunna in der Menschheitsgeschichte zu sein, dass die, ja, Reich hört sich dann so sozialistisch an, ja, also nicht die Reichen, manche Sahaba waren sehr reich, ja, aber so diese, die Machthaber, Mutrafu heißt, die in Luxus sind, ja, die es nicht nötig haben, sich zu Allah zu kehren, weil die haben ja schon alles, so denken sie wenigstens, dass die immer die Aktivsten waren, ja, viele von denen haben dann die Wahrheit auch gefunden, natürlich, aber vergleichsmäßig in ihrer Feindschaft, aktiven Feindschaft gegenüber der Wahrheit, waren diese mehr vorne, ja, aktiv, als die, die vergleichsmäßig ärmer oder weniger Macht hatten. Das Thema kommt wirklich immer wieder. وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ heißt es auch, Allah sagt auch im Koran, وَلَيَحْمِلَنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ. Und sie sollen ja sicherlich ihre Last tragen und Lasten mit ihrer Last. Also die Last derer, die ihnen nachgefolgt sind, diese Lasten werden sie auch noch mittragen müssen. Ohne dass die Last der Folger weniger wird. Ja, aber wenn du anderen den schlechten Weg gewiesen hast oder andere vom geraden Weg abgehalten hast und die haben dann dummerweise auf dich gehört, denn deren Last musst du auch auf deinen Schultern mittragen. Was haben sie dann am Ende davon gehabt? Weder selber Wahrheit gefunden, andere auch noch verführt zum schlechten Weg, ja, und gemeinsam sich dann gegenseitig werden sie voneinander sich lossagen am Tag der Auferstehung. Ja, wie übel ist das, was sie tun? Ja, und was war nochmal deren Makr, deren Ränkeschmiederei, war vor allem, dass Allahs Rede, Allahs Kalam sich nicht verbreitet. Dass die Leute nicht davon erfahren. Das Licht sich nicht verbreitet. Ja, und warum auch, schaut mal, wenn Licht sich verbreitet, ja, dann derjenige, der vorher im Dunkeln Schlechtes gemacht hat, der wird das ja nicht mögen. Stell dir vor, so ein Verbrecher im Dunkel der Nacht und steigt in ein fremdes Wohnzimmer ein und ist alles dunkel und der versucht da schnell was rauszuholen, auf einmal macht jemand das Licht an. Der wird das nicht mögen, ja, der wird alles versuchen, dass das Licht wieder ausgeht oder fliehen, versuchen aus dieser Situation zu fliehen, weil er hat ja was zu verbergen. Ja, und das ist auch diese Psyche dahinter, dass diese auf keinen Fall wollen, dass Licht sich verbreitet, denn wenn überall Licht ist, dann fällt auf, wie viel Schuld diese auf sich geladen haben. Diese, die eben Verbrecher sind, Mujrimiha. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ und so gehen diese dann auch mit den Zeichen und mit dem Licht selber auch um. Wenn zu ihnen ein Zeichen kommt, قَالُوا sagen sie, لَنْ نُؤْمِنَ das ist auch so eine Aussage. Und so haben übrigens die Bani Israel auch gesprochen. Möge Allah uns bewahren. Der Prophet Sassam hat uns gewarnt, dass ihr werdet die Bani Israel nachmachen und imitieren, Schritt um Schritt. Also das ist etwas, wovor wir uns schützen müssen. Wenn ein Zeichen kommt zu ihnen, sagen sie, hier sind die Mushrikin Mekkas vor allem gemeint, aber jeder, der ihnen gleich tut, ist natürlich genauso schlimm. Len nu'mina, gewiss, wir werden nicht glauben. Also Len ist eine sehr sichere Verneinung für die Zukunft. Das wird nie so sein. Nie werden wir glauben. Hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah, bis das uns gegeben wird, was den Gesandten Allahs gegeben wurde. Mit Gesandten Allahs meinen sie alle möglichen Gesandten Allahs, von denen die Mushrikin Mekkas wussten. Vielleicht hatten sie von den Yahud aus Medina erfahren, was Musa a.s. für Wunder hatte oder von Suleiman oder, ja, Allahu A'lam, wen sie jetzt genau meinen. Oder die arabische Geschichte wusste selber auch von den arabischen Propheten wie Salih und Hud. Das kannten sie als eigene Vorfahrensgeschichten auch. Wir wollen solche Wunder haben. Und bis das nicht passiert, werden wir sicher nicht glauben. Und hier sehen wir auch diese Arroganz, dass sie wirklich meinen, und das ist das, das macht den Unterschied zwischen den Gläubigen und den Glaubensverweigerer, der Allah nicht erkannt hat und auch nicht erkennen will. In ihrer gesamten Aussage, was durchblickt, ist, dass sie wirklich denken, dass der Glaube und die Glaubensannahme in ihrer Hand liegen würde. Also du musst mir nur das und das geben, dann glaube ich. Und nirgendwo sagt er, dann schenkt Allah mir Glauben. Möge Allah mich recht leiten. Möge Allah mir aus den Dunkelheiten Möge Allah mich aus den Dunkelheiten befreien. So wie wir fünfmal am Tag vor Allah stehen und sagen, Ihdina as-sirat al-mustaqim. Wir bitten, wir flehen Allah mehrmals am Tag an, O Allah, leite uns den geraden Weg. Das ist die richtige Einstellung. Und das hat hier der Glaubensverweigerer nicht verstanden. Wir werden sicher nicht glauben, bis das uns gegeben wird, was den Gesandten Allahs gegeben wurde. Sie meinen damit Wunder, ja, und zwar so sichtbare Wunder. Der Koran als Wunder war schon zwar da, Shaqul Qamar war schon passiert, aber wurde von ihnen abgelehnt. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Allah weiß am besten, wo er seine Botschaft hintut. Yaj'alu. Wo er sie hinbringt. Wo er sie bestimmt. Also sie wollten ja das haben, was die Propheten haben. Mit anderen Worten, wir wollen auch wie Propheten, wie Gesandte sein. Wir wollen auch wie Gesandte sein, die ja Wunder bekommen. Und wenn wir Gesandte sind und auch Wunder bekommen, dann glauben wir an Allah. Also wer seid ihr denn, dass ihr so eine VIP-Behandlung verlangen könnt und darauf besteht und genauso behandelt werden wollt wie die Besten der Schöpfung? Die Gesandten sind die besten Menschen aus der Schöpfung. Und wie kommt ihr darauf, dass ihr auch diesen Stand nicht nur verdient, sondern danach verlangen dürft? Und dann werdet ihr erst bereit sein, den Glauben anzunehmen, was ja auch völlig in eurer Hand ist. Also durch und durch komplett falsche Denkweise. Und so haben die Mekkaner wirklich auch gedacht. Im Koran heißt es auch an einer anderen Stelle, wo sie sagen, in Surah 25, Vers 21, وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا und diejenigen, die nicht auf eine Begegnung mit uns hoffen, sagen, لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةَ أَوْ نَرَى رَبَّنَا. Warum wird uns nicht ein Engel geschickt, Also warum bist du als Mensch zu uns gekommen? Warum ist nicht ein Engel zu uns geschickt worden? Oder warum sehen wir unseren Herrn nicht? Also Allah soll sich jetzt euch erst zeigen und dann werdet ihr überlegen, ob ihr glauben wollt oder nicht. Also Ausmaß der Arroganz. Ausmaß der Arroganz. Und Allah erklärt schon in der Aya, das sind die, die nicht an Akhira glauben. Deswegen ist dieser Gefülltsein bis oben mit Arroganz und mit Hochmut. Ja, Allah weiß besser, wo er seine Risala, seine Botschaft hintut. Die Botschaft von Wahi eben und Koran, in diesem Fall Koran. Ja, schaut mal, wir als Menschen, ja, schwach und unwissend, wir sogar, wenn wir eine Arbeit verteilen, sagen wir mal, man hat 3 Kinder und will eine Arbeit geben, ja, dann guckt man auch, okay, wer von meinen Kindern kann das am besten? Ja, zum Beispiel, einer meiner Söhne kann überhaupt nicht einkaufen, Allah möge ihm helfen. Ja, den schicke ich Milch kaufen, kommt er mit Mandelmilch nach Hause zum Beispiel. Und sagt, er hätte die andere Milch jetzt überhaupt nirgendwo sehen können. Zum Beispiel, ja. Wie oft schicke ich den dann nochmal? Wenn es wirklich wichtig ist, schicke ich den wahrscheinlich nicht nochmal, ja. Dann guckt man auch, oder wenn man ein Gewicht irgendwo ablegen will, ja, dann schaut man vorher, okay, dieser Tisch ist der kräftig genug, dieser Ort, kann das dieses Gewicht aushalten? Und dann tut man dieses Gewicht dorthin. Die Risala, die Botschaft Allahs, ist die größte Verantwortung, das größte Gut, die größte und edelste Arbeit, die es überhaupt in der Schöpfung gibt. Nichts ist besser und größer und hat mehr Verantwortung als Ar-Risala. Und das stellen diese jetzt in Frage, dass Allah hätte das nicht da, sondern da und da und da hinlegen sollen? Ausmaß an Arroganz. Ausmaß an Arroganz. Ja, soll das jetzt den Menschen und ihrer subjektiven Wahrnehmung überlassen werden, wo Allah, der Schöpfer, Ar-Risala, hingibt? Allahu ya'alamu, a'alamu, Allah weiß besser, heithu yaj'alu risalatah, Allah weiß besser, weiß am besten, a'alamu, weiß am besten, wo er seine Risala hintut, ja, hinbestimmt, hingibt. Wie über Walid ibn al-Mughira wird auch gesagt, einer der auch größten Opponenten in dieser Zeit des Propheten, er sagte, als der Gesandte Allah sein Prophetentum äußerte, sagte er so etwas wie, wenn die Nubuwa, wenn das Prophetentum Haq wäre, ja, dann wäre ich der Berechtigste dafür und der Näheste daran. Also wie kann das denn, wenn es überhaupt sowas gibt wie Nubuwa, ja, dann ist es ja echt eine Auszeichnung, aber dann kann ich nicht verstehen, wie man mich übersehen konnte, so diese Einstellung. Und das ist ein Zeichen davon, dass er nicht Prophetentum verdient, weil er sich für berechtigt hält. Das ist schon ein Beweis dafür, dass es hier nicht funktionieren kann. Und das war so die Einstellung der Mekkaner auch, obwohl Banu Hashim und der Gesandte Allah, und das war auch in der vorprophetlichen Zeit so, gehörte zu den besten Familien, in den angesehensten Familien, beliebtesten Familien, die am meisten Würde und Ehre und Respekt von ihrer Umgebung wirklich bekamen. Nur was finanziell anging, war Banu Hashim zu dieser Zeit in harten Zeiten. Und diese Menschen dachten, okay, Ehre und so ist ja schön und gut, Banu Hashim ist sehr angesehen unter uns, die angesehenste Stamm unter uns, und Muhammad Sassam wurde Al-Amin und ja, Nachfahre einer sehr, sehr angesehenen Familie, galt natürlich, aber finanziell gesehen waren sie eben nicht so weit wie manche anderen, und deswegen sagen sie ja auch, dass warum wurde das, diese Nubuwa wurde nicht einem der Führer gegeben aus den 2 Städten. Das kommt auch im Koran vor. Ja, damit meinten sie Mekka und Ta'if. Da gab es halt ein paar Stämme, die ganz reich und mächtig waren, und da konnten sie eben nicht verstehen, wie man sie übersehen konnte. Und was ich nicht bekommen habe, das kann ja dann nicht so gut sein, und deswegen lehne ich es lieber ab. Das war die Einstellung, die dann zu ihrer unter anderem Ablehnung auch geführt hat. Ja, also diese innere Knoten, diese innere Ego-Problem, diese innere Komplex, der hat auch dazu beigetragen, dass sie solche Opponenten wurden. Ja, obwohl sie zugaben, wenn ihr euch erinnert, wo Abu Sufyan, radiallahu an, aber damals war er noch kein Muslim, von Hirakl, ja, diesem römischen Repräsentanten interviewt wurde. Das, was sagt ihr über euren, der Mann, der unter euch ist, der behauptet, ein Prophet zu sein? Was ist mit seiner Familie? Und Abu Sufyan sagte, er gehört zu der nobelsten Familie unter uns. Und hat er jemals gelogen? Nein, er hat noch nie gelogen. Er gilt als einer der wahrhaftigsten unter uns. Er musste das alles zugeben. Ja, das war alles etwas, was allgemein verbreitet war in der Stadt, Muslim oder nicht Muslim. Jeder hat das bestätigt. Der Gesandte Allah sagt selber über sich auch, bei Sahih al-Bukhari, bei Muslim heißt eine Überlieferung, dass wahrlich Allah hat Ismail von den Nachkommen Ibrahims auserwählt, die Banu Kinana von den Nachkommen Ismails, die Quraysh von den Nachkommen Banu Kinanas und die Banu Hashim von den Quraysh. Also ihr Auserwählt und nochmal Auserwählt und die Auserwähltesten der Auserwähltesten. Und er hat mich von Banu Hashim auserwählt. Ja, also Allah weiß schon, wo er was hin tut. Das ist der auserwählteste Mensch, sallallahu alaihi wasallam, der je auf dieser Erde gewandelt ist, aus der besten Nachkommenschaft, von den besten Menschen, die beste Frucht aus den, von der besten Nachkommenschaft, das ist der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam. Und wer das bestreiten will, der begeht Kufr. Entschuldigung. سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا. Ja, und ich habe ja eben immer wieder gesagt, Hochmut, Hochmut. Ja, und jetzt schaut mal deren Strafe. سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ. Diejenigen, die Übeltaten begehen, Mujrim und Ajramu, kommt von derselben Wortwurzel, Jim Ramim, Verbrechen begehen, kriminell sein. Diejenigen, die Verbrechen begehen, Übeltaten begehen, wird was treffen? Wird bald treffen. سَيُصِيبُ. Bald wird das so sein. Ja, die werden sich dem nicht entziehen können. Das kommt schon auf sie zu. Wird Sararun treffen, eine Erniedrigung. Wie wir sagen, Sarir, zu klein. Sararun, Erniedrigung, was dich klein macht. Etwas, was sie klein machen wird. Die wollen ja sehr groß sein. Akabira, ja, Mutrafuha. Wie werden die beschrieben? Die haben sich immer als Führer und als, ja, ich verdiene die Nubuwa und mir sollte ein Zeichen gegeben werden. Warum kriegt der Wunder? Ich will ein persönliches Wunder. Auf mich zugeschnitten. Möchte ich gerne haben. Ich beanspruche das. Was wird diese treffen? Sararun indallah. Bei Allah werden sie was finden? Etwas, was sie klein macht. Eine Erniedrigung. Wa'adhabun shadidun. Und eine strenge Strafe. Bima kanu yamkurun. Und das nicht, weil Allah so streng ist. Na'udhu billah. Oder Allah bewahre ungerecht. Bima, wegen was? Kanu, sie pflegten. Yamkurun, sie pflegten Ränke zu schmieden. Das war das, was sie so taten. Sie pflegten das zu tun. Kanu yamkurun gibt die Bedeutung von istimrar, dass sie das immer wieder taten, ständig machen, zu machen pflegten. Das war das, was sie getan haben. Das ist ihnen nicht einmal aus Versehen passiert und danach haben sie auch die Finger davon gelassen. Das war, sie haben sich definiert und identifiziert durch die Opposition von Gutem, Rechten, Anstand und alles, wofür die Religion einsteht. Weil das ist der Dien von Allah. Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit, all diese guten Dinge waren ihnen zuwider. Und dagegen haben sie gehandelt, kanu yamkurun. Und deswegen wird Allah sie mit der passenden Strafe, ja, das ist, seht ihr oft im Koran, dass die Strafe dem Verbrechen entspricht, passend ist dazu, der Hochmütige, der sich der Wahrheit gegenüber so opponent und so opponiert und so stur auch dagegen ist und das so erniedrigt, ja, diejenigen, die für die Wahrheit einstehen, dem wird dann dementsprechend das auch bei Allah treffen. Ja, sie werden am Tag der Auferstehung also, obwohl das hier nicht gesagt wird unbedingt, dass es nur am Tag der Auferstehung ist, indallah, ja gut, bei Allah wird das so sein, aber auch in dieser Welt kann das schon ihnen passieren. Ja, aber hier in der Aya, am Tag der Auferstehung, werden sie Erniedrigung und Schande vor Allah eben erleben, weil sie hochmütig zu sein pflegten im weltlichen Leben. Ja, also nochmal, all ihre Verschwörungen und Ränke hatten dann was als Ergebnis? Sararun wa adhabun shadid. Stellt das mal so nebeneinander. Auch wenn ihr demnächst mal wieder vielleicht was erlebt, das ist ja auch aktuell für uns. Ja, ist ja nicht so, dass wir jetzt gar nichts mehr mit diesen Themen zu tun haben. Ist ja schon aktuell für uns, dass wir manchmal Dinge erleben, wo wir genau wissen, das ist nicht so im Islam. Das wird uns aufgestülpt, das wird uns, eine Verleumdung wird uns gegenüber, dem Koran gegenüber, dem Propheten Muhammad s.a.w. gegenüber, wird ausgesprochen. Man kann manchmal nichts dagegen tun, manchmal kann man vielleicht dagegen sprechen oder schreiben, wie auch immer. Aber generell gesehen haben die Muslime vielleicht nicht die Mittel, wie diejenigen, die eben diese Ränke schmieden, denen vielleicht zur Verfügung stehen, könnte man so sehen. Ja, und stellt das mal daneben, dann all diese Ränke und Verschwörungen, diese Berg von Falschheit und Worten und Verleumdung und daneben dann Sararun wa Adhabun Shadid. Das ist das. Das eine führt zum anderen. Wer diese Straße runtergeht, kann das dann nicht mehr vermeiden. Das wartet am Ende dieser Straße. Und das ist die Gerechtigkeit von Allah. Wie es in Sahih Hadith auch heißt, der Prophet Sassim sagte, dass der Betrüger, der also im Geheimen, ja, Ränke schmiedet, ist ja auch ein Betrüger, der sagt was anderes, aber schmiedet eigentlich an anderen Ränken herum. Der Betrüger wird am Tag der Auferstehung wie eine Art Flagge oder Fahne haben, auf dem stehen wird, das ist ein Betrüger. Dieser hier, und der Name wird genannt, ist ein Betrüger. Also alles diese geheime Ränkeschmiederei, die wir jetzt mal Betrug nennen, ja, Betrug der Menschen nämlich, sie hinters Licht führen, sie die Wahrheit nicht hören lassen, die Wahrheit verdreht präsentieren, ist alles Art von Betrug. All das wird offengelegt werden am Tag der Auferstehung. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Und das ist nicht so, wie sie sagen, dass wir glauben, wann wir wollen. Ja, und wenn das und das passiert, dann werden wir glauben. Das ist nicht so. Allah erlaubt es für manche Menschen und Allah erlaubt es für andere nicht. Und er weiß, wem er es erlauben soll und er weiß, wem er es nicht erlauben soll. Alles gemäß der Rahma und Allgerechtigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Für wen Allah will, dass er ihn recht leitet, möge Allah uns zu diesen gehören lassen. Yashrah, dem macht er auf, dem tut er auf, sadrahu, seine Brust, lil Islam, für den Islam. Sadrahu ist die Brust und Brust wurde gesagt, weil das Herz dort ist. Ja? Als Synonym quasi für das Herz. Also was wird geöffnet? Die Brust. Und Sadr, wenn Allah sagt Sadr für Herz, dann wird quasi dieses Bild hergestellt, als ob das Herz wie in einem Gefäß ist. Und wenn das Herz auf ist, dann kommt dieses Licht rein und verbreitet sich in diesem Gefäß. Als ob das wie diese Lampe, in der dann diese Kerze ist. So ein bisschen. Könnt ihr euch das Bild vorstellen? Weil Allah könnte auch sagen, er hat sein Herz aufgemacht. Qalbahu. Hätte Allah auch sagen können. Oder afidatuhum. Ja? Fuaduhu. Das sind alles Wörter für Herz. Aber jedes hat eine leicht andere Konnotation, eine andere Nuance in der Bedeutung. Und hier eben sadrahu, als ob die Kiste, in der das Herz drin, die wird auch schon aufgemacht. Geschweige denn das Herz. Ja? Also nur, damit ihr das Bild ein bisschen versteht. Yashrah, yashrah kommt von Shin Raha. Übrigens, wenn wir sagen, Rabbi Shrahli Sadri, dann machen wir genau diese Dua. Yashrah kommt von Shin Raha. Öffnen. Das Wort wird übrigens auch gebraucht für etwas klar machen. Ja, aber wörtlich heißt es öffnen und weiten. Und zwar öffnen im Sinne von spalten. Ashaqqu wat-tawassu'. Ashaqqu wat-tawassu' ist ash-sharh. Etwas aufmachen im Sinne von wirklich spalten, also wirklich so ein lang der Länge nach aufmachen, also nicht so eine kleine Öffnung rein, der Länge nach auf spalten, aufmachen und dann ausweiten. Ja? Das ist ash-sharh. Yashrah sadrahu, für was macht er seine Brust auf? Für Al-Islam. Er macht ihm das Annehmen, das Verstehen, das Aufnehmen vom Islam, also vom Iman, vom Wissen, von Ilm, von Licht, das mit dem Islam kommt. Für all das wird sein Herz aufgemacht, sprich, es fällt ihm leicht und er kann gut und einfach diese Dinge aufnehmen. Es fällt ihm nicht schwer. Er nimmt es gerne auf. Allah macht es ihm leicht, dass er den Islam annimmt. Der Iman, das Verständnis, Ilm und so weiter beengt sein Herz nicht, sondern er fühlt sich frei und geweitet, wenn er diese Dinge aufnimmt. Möge Allah uns zu diesen gehören lassen. Ja, wir haben ja vorher gelesen, wie dass Allah manche Leute lebendig macht. Hier ist quasi im Detail. Ja, فَأَحْيَيْنَاهُ. Wie geht das denn, dass Allah lebendig macht? Ja, wenn wir für jemanden wollen, dass wir ihn recht leiten, dann machen wir das so, Allah erklärt uns, dass wir seine Brust für den Islam aufmachen. Er kann es gut aufnehmen, es fällt ihm leicht, er fühlt sich dadurch nicht eingeengt, er hat keine Abscheu dafür, er will nicht weglaufen davon, sondern er ist aufnahmefähig und annahmebereit für diese, für Islam, für Iman und all diese Dinge. Ja, er macht es weit für das Annehmen der Wahrheit. Wie im Hadith ja auch heißt, مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. Für wen Allah Gutes will, gibt er Verständnis von der Religion. Ja, das ist also auch eine Kategorie, wie Allah für jemanden Gutes will. Und hier eben, für wen Allah Rechtleitung will, für den, ja, das ist die Sunna Allahs, dass er dann diese Dinge so einleitet. Jetzt natürlich die Frage, für wen will Allah denn sowas? Ja, was für eine Kategorie Mensch muss man sein, damit Allah das für dich will? Weil sonst könnten manche, die oberflächlich lesen, sagen, ach so, ja, da muss ich ja nur darauf warten, bis Allah das für mich will und dann passiert das ja automatisch. Und bis dahin kann ich machen, was ich will. Ja, was ich will, meinem Nefs folgen und gegen die Gebote Allahs gehen. So ist es natürlich nicht. Ja, weil für wen will Allah denn? Der selber auch einen gewissen Wunsch danach hat. Ja, oder Allah weiß am besten. Allah weiß am besten, aber Allah lässt keinen irre gehen auf ungerechte Art und Weise. Allah ist fern von jeder Art von Unrecht. Ja, er macht also Islam einfach und leicht und stärkt auch den Willen desjenigen, Islam zu umarmen und anzunehmen. Und das sind gute Anzeichen. Das sind gute Anzeichen, wenn jemand das hat. Das Thema kommt auch übrigens auch auf dem Koran vor. Ja, wieder, das sind so diese Hauptthemen des Koran, kommen immer wieder. Allah sagt in Surah 39, Vers 22, أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ. Ist denn derjenige, dem Allah seine Brust weit gemacht hat für den Islam und er ist auf einem Licht von seinem Herrn? Ja, und dann geht die Eier weiter, ist der denn wie derjenige, der so und so? Ja, das, also da auch schon wieder das Thema. Dann in Surah Al-Hujurat heißt es, وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. Und Allah hat euch den Iman lieb gemacht. Das ist ja dasselbe Thema, ja, dass der Iman, Islam, lieb, also es einfach geht das ins Herz und hat eure Herzen, den Iman in eure Herzen geschmückt. Ja, وَكَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ und so weiter. Das Thema kommt also auch immer wieder. Entschuldigung, kommt immer wieder vor. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ und für wen er will, dass er ihn irre gehen lässt, يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. Dem macht er seine Brust eng und bedrängt. ضَيِّق حَرَج heißt beides eng, aber gleich sage ich euch eine feine Bedeutung von حَرَجًا. ضَيِّقًا حَرَجًا, eng und bedrängt, und beides wurde nebeneinander erwähnt, damit eben verstärkt vermittelt wird, wie eng und bedrängt er ist. Ja, wenn jemand wirklich komplett zugedrückt ist und einen Druck auf der Brust spürt, ja, keine Luft mehr bekommt, so dieses Bild wird hier gemalt. Harajan, dayiqan harajan, ka'annama yassa'adu fissama. So, als ob er in den Himmel hochsteigen sollte. Wenn man das erstmal so liest, und das haben die Mufassirin auch gesagt, dann bedeutet das, dass für ihn ist das Annehmen des Islam so schwer, so bedrückend, genauso wie es für jemanden unmöglich ist, dass er den Himmel hochsteigt. Ja, also es ist für ihn so schwer, so unmöglich, den Islam anzunehmen, wie es für jemanden schwer und unmöglich ist, in den Himmel hochzusteigen. Man könnte es auch so lesen, dass man sagt, jemand steigt nicht in den Himmel, aber jemand steigt hoch, ja, und kommt den Himmel also quasi immer näher, wie wenn jemand auf einen Berg steigt. Ja, auf einen sehr hohen Berg, wo die Luft immer dünner und dünner wird. Und wo die Luft dünner und dünner wird, wird das Atmen schwerer und schwerer. Und dann kommen wir also zum selben Ergebnis. Der, so wie er schwer atmen kann und nach Luft schnappt, weil es ihm so schwer fällt, so schwer wie dieser Zustand für ihn ist, so schwer ist auch für ihn das Annehmen des Islam. Es fühlt sich für ihn an, als ob er keine Luft mehr bekommt. Wir sagen heute Panikattacken zum Beispiel, ja? So hyperventilieren, sowas, dieses Bild könnt ihr euch vorstellen. So ist es für manche, deren Brust eng ist für den Islam, dass sie so sich übel fühlen und das nicht hören können und Islam keinen Zugang zu ihrem Herzen findet. Die Wahrheit, das gute Wort, keinen Zugang zu ihrem Herzen findet. Möge Allah uns bewahren. Dat ya qaf ist von dayiqa, eng, heißt einfach eng, ist Gegenteil von wasir, von Weite. Haraj heißt auch eng und beide wurden hier zusammen für Shidda, für die Stärke, um das zu verstärken, wurden zusammen erwähnt. Aber gleich erkläre ich euch nochmal eine weitere Bedeutung von Haraj, wie Haraj erklärt wird. Ja, der Iman ist so schwer auf ihn, wie als ob er in den Himmel hochsteigen würde. Subhanallah. Ja, also seine Unfähigkeit, Islam anzunehmen, die Rechtleitung anzunehmen, die wird hier beschrieben. Und dieser wird also, diesem ist also verwehrt, der Iman und das, die Rechtleitung zu finden. Und das ist die Wahrheit. Nicht wie diese Glaubensverweigerer dachten, dass nein, er bringt mir nur das richtige Zeichen und dann werde ich glauben. Glauben, Rechtleitung ist in der Hand von Allah. Keiner kann dich rechtleiten, wenn Allah es nicht will. Da können die 50 gebildetesten Muslime, die mit den besten Beweisen aus Wissenschaft und aus Sprache und weiß nicht was alles kommen, die ein Wunder nach dem anderen präsentieren. Rechtleitung kommt nur, wenn Allah es erlaubt. Deswegen bitten wir Allah demütigst, dass er uns rechtleiten möge. كَأَنَّمَا يَصَعَدُ فِي السَّمَاءِ. صَعَدَ heißt hochsteigen, also körperlich hochsteigen. صَعَدْ عَيْنْ دَال. Da seht ihr übrigens auch wieder, ich habe euch ja erwähnt, dass manche Wörtergruppen haben selbe Bedeutungsfelder, auch wenn die manchmal hier und da ein bisschen weit auseinander gehen, aber so dasselbe Bedeutungsfeld. صَعَدَ heißt hochsteigen, also körperlich irgendwo hochklettern, steigen, ja? Und صَعَدَ, سِينْ عَيْنْ دَال, heißt sich freuen, also die Seele steigt hoch, man freut sich, man ist gefühlsmäßig erhöht. Ja, also da seht ihr wieder diese Feinheiten. Das Sin wurde mit dem Sort ausgewechselt und die Bedeutung ändert sich. Und was ist ja auch schwerer? Saada, ja, sich gefühlsmäßig nur erhöhen, freuen, das ist ja einfach. Und Sort ist ein schwererer Buchstabe. Ja, das ist jetzt nur eine kleine Nebensächlichkeit, um die Schönheit des Koran und der arabischen Sprache nochmal zu unterstreichen. Ja, so wie der Sohn Adams niemals den Himmel hochsteigen kann, wird der Glaube und Tauhid auch nicht in sein Herz eingehen, für den Allah das eben nicht möchte. Bis das Allah erlaubt, dass der Iman in sein Herz eingeht. Ja, dieses Gleichnis nochmal ist für das Herz, gibt Allah für das Herz des Glaubensverweigerers, welches also komplett unzugänglich ist für den Iman und komplett geschlossen ihm gegenüber. Die Mufassirin sagen auch, es ist so hier, dass Allah das, also das Herz des Kafir so beschreibt, als ob das Herz wirklich sehr eng wäre auch. Ja? Und das kann nichts mehr aufnehmen. Dayiqan, eng, kleinherzig, engherzig. Das sagt man ja auch in verschiedenen Sprachen als Symbol für Geiz. Ja, mein Gott, bist du engherzig oder kleinherzig, wenn man nicht viel fassen kann. Man kann nicht viel aushalten. Das zeigt sich dann auch übrigens im Charakter. Ja, und hier eben, das ist so eng, das kann den Iman nicht aufnehmen. Ja, Sa'ada von Höhe auch wird für Härte auch gebraucht, weil Hochsteigen eben hart ist. Nach oben steigen, wie auf einem Berg, Mühsal, ja, Sa'ada. Ja, das gefällt ihm auch nicht. Nicht nur unzugänglich, sondern es gefällt ihm nicht. So wie man Schwere und Mühsal nicht mag, so gefällt diesemjenigen auch Iman und Imanangelegenheiten eben auch nicht. كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. So legt Allah ja den Gräuel auf diejenigen, die nicht glauben. Auf diejenigen, auf die Herzen derjenigen ist damit gemeint. Deswegen ist ihr Zustand so. Also die haben an sich nicht geglaubt und schon bewiesen, dass sie nicht glauben wollen. Und dann hat Allah diese Rijs auf ihre Herzen gelegt und das Ergebnis ist dann, dass sie komplett unzugänglich sind für jede Art von gutes Wort, für jede gute Aussage. Rijsa kommt von Ra, Jim, Sin. Das Wort hatten wir schon einige Male. Das heißt eigentlich wörtlich Najas, also Unreinheit. Alles, was unrein ist. Und ja, daraus entsteht dann eben auch die weitere Bedeutung von jeder Art von Gräuel, Grässlichkeit, Schlechtigkeit. Die Araber sagten das auch für etwas, wo kein Khair drin ist. Also manchmal ist ja so etwas, kann schmutzig sein, aber da ist trotzdem noch Gutes drin. Ja? Aber Rijs ist eine Art von Unreinheit. La Khaira fi. Da ist kein Khair drin. Da kommt nichts Gutes raus. Und manche sagen eben auch, Rijis ist etwas, was vom Shaitan auch kommt. Ja, also Allah hat das dann quasi, dann würde das hier heißen, zugelassen, dass diese shaitanische Gräuel, wo kein Khair mehr drin ist, sich auf deren Herzen festlegt. Allah hat das so gelassen, weil die glauben nicht. Ja, alles passiert nach dem Willen Allahs, auch wenn es nicht nach seiner Zufriedenheit ist. Er hat es hier in dieser Dunya so zugelassen. Ja, in Tafsir heißt es auch, so wie Allah eben die Herzen derer, für die er es entschieden hat, sie irre gehen zu lassen, so wie er diese Herzen zumacht und eng macht, genauso lässt er auch einen Shaitan für diese eben zu. Und der flüstert ihn immer weiter ein und verführt sie immer weiter weg von dem, was gut ist. Also beides passiert quasi parallel, was wir jetzt die ganzen letzten Ayat gelesen haben. Shaitan einerseits, ihre eigene Fehlentscheidung andererseits und dann eben Allahs Wille, der das alles zulässt und letztendlich dann auch die Fähigkeit hinwegnimmt, überhaupt Gutes noch anzunehmen. Ibn Abbas sagt auch, Rijis meint hier den Shaitan, auch wenn das wörtlich nicht gemeint ist, aber es deutet auf den Shaitan hin. Und eines führt zum anderen. Ja, Rijis halten wir nochmal fest, ein Najis, die Unreinheit, wo kein Khair drin ist, die vom Shaitan ist. Das ist Ar-Rijs. Und die Ulama sagen auch, das bedeutet also auch, das Herz solch einer Person ist auch in jeder Hinsicht, was die Schlechtigkeiten des Herzens angeht, hat er also auch viele davon, wie Hasad und Kibr und all die Krankheiten des Herzens, die Schlechtigkeiten des Herzens, die sind dann bei ihm also auch enthalten, weil sein Herz ja als ein schlechtes Herz beschrieben wird. Das kann also auch damit gemeint sein. Es wird überliefert in den Mustadrak, also auch eine Art von Sahih-Sammlung, ala Sahihain, Hadith, dass der Gesandte Allah s.a.w. diese Aya las, diese Yashrah Sadrahu, diese Aya, Und er wurde dann danach gefragt, dass, ja Rasulullah, was sind die Zeichen davon, wenn jemand Allah die Brust aufmacht für den Islam? Also wie merkt man das an einem Menschen? Sehr schönes Hadith. Und der Prophet sallallahu alaihi sagte, das erkennt man, es gibt Zeichen dafür. Dieserjenige wird drei Dinge dann haben. Er sagte, al-inabatu ila daril khulud, das sich wenden zu der Heimstätte der Ewigkeit. Also dass dieser Mensch sich der Heimstätte des Jenseits mehr zuwendet. Dass dieser sich dem mehr zuneigt als eben dem Haus der, dem Heimstätte der, des Diesseits. Ja, das heißt also, das sieht man dann an dieser Person. Er macht sich eher Sorgen um seine Heimstätte im Jenseits. Das belagert mehr seine Gedanken als andere Gedanken. Er bereitet sich mehr vor. Ja, also wenn du dich irgendwo hinneigst und mehr um diese Sache dazu wendest, dann bereitest du dich auch da mehr vor und schützt das auch. Und ja, das merkt man dann an allen möglichen Dingen. Al-inabatu ila daril khulud. Wat-tajafi an daril ghurur. Und das sich trennen von der Heimstätte der Illusion. Dunya ist damit gemeint. Ghurur kann auch Trug heißen. Ja, trügerische Heimstätte. Also die Dunya, die dir immer wieder betrügerisch eingeben will, dass du bist noch lange hier und das ist hier das richtige Leben und das ist hier das, was richtig wichtig ist und all diese Dinge. Dass man sich davon ein bisschen trennt. Und ein bisschen habe ich jetzt gesagt, im Hadith heißt Tajafi, sich davon trennen. Und das heißt nicht, die Sunna des Propheten Sassim war nicht, in eine Höhle zu gehen und dort einsam zu leben, unter den Menschen, aber das Herz ist getrennt von den Verführungen dieser Welt. Ja, dass man diese Dunya nicht so ernst nimmt, wie das Leben in der nächsten Welt. Ja, dass man sich also quasi von dem einen wegbewegt und dem anderen darauf hinzubewegt. Wa Tajafi an daril ghurur, weniger Interesse oder vielleicht sogar gar kein Interesse mehr an das Leben dieser Welt, wobei man aber trotzdem seine Pflichten natürlich wahrnimmt, innerhalb dieser Welt lebend. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wal isti'dadu lil mauti qabla al maut, und das sich vorbereiten für den Tod, bevor der Tod eintritt. Das sind die drei Dinge, woran man merkt, dass jemand seine Brust aufgemacht würde für den Islam und dass er jetzt mit dieser geöffneten, geweiteten Iman-Brust unter den Menschen wandelt. Möge Allah uns dazu gehören lassen. Jeder soll sich wirklich, am besten wir schreiben uns diese drei Eigenschaften mal so nebeneinander, in so Reihen, machen eine Tabelle und jeder analysiert sich selber. Das ist eine kleine Hausaufgabe. Wer das machen will, wäre schön. Ich kann es ja nicht kontrollieren. Möchte ich auch nicht kontrollieren, das ist was sehr Persönliches. Jeder sollte das mal für sich selber so analysieren, wo er da was tut. Ja, woran kann ich sehen, dass ich inabatu ila daril khulud, dass ich das wirklich habe? Woran sehe ich das? Wie kann ich das noch fördern? Könnt ihr die Gruppe nachher dann auch reinschreiben? Nicht über euch selber? Ja, kleine Hausaufgabe, dass jeder gibt mal so ein paar Ideen, wie man diese einzelnen Dinge vielleicht umsetzen kann. Und schreibt dann bitte nicht, ja, mehr Sorge um Akhira. Das haben wir ja schon gesagt jetzt, das ist sehr allgemein. Praktische Beispiele. Was kann man tun, praktisch, an meinem Tag? Wie kann ich an meinem Tag etwas tun, woran ich mir selber diese Inabatu ila daril khulud aneignen kann? Wie kann ich Tajafi an daril ghurur, wie kann ich das bisschen mehr trainieren? Was kann ich praktisch an meinem Tag eben tun oder unterlassen, damit das alles gemacht wird? Ja, denkt mal alle ein bisschen nach. Jeder soll mindestens ein Beispiel für eine dieser Kategorien, isti'dadu lil mauti qabla al maut, für jede dieser einen Kategorien mindestens ein Beispiel. Ja, das wäre doch mal eine schöne Hausaufgabe. Dann lernt ihr auch voneinander, was die anderen so sagen. Das fände ich wirklich sehr schön, mal auch zu lesen von euch. So wird hier nämlich, das ist keine kleine Definition, die der Prophet Sassam hier gegeben hat, so beschreibt er diejenigen, die also auf Hidayah sind. Das sind rechtgeleitete Leute, die so leben. Wenn wir mit diesem Maßstab uns selber analysieren und auch so die, Allah bewahre, wir wollen keinen verurteilen oder uns erheben über andere, aber so die Allgemeinheit, ohne jetzt individuell einzelne Menschen zu benennen, das darf man nicht, aber allgemein mal so den Zustand der Muslime nach diesem Maßstab mal analysieren. Ja, selbst da, wo die Leute denken, oh, hier ist viel Islam. Aber ist das wirklich so, dass die Leute sich mehr um das Jenseits kümmern als um das Diesseits? Während sie aber hier leben und jedem das Recht geben und nicht komplett sich verabschieden und sagen, hier, keiner hat mehr irgendein Recht auf mich, weil ich muss mich ja für den Tod vorbereiten. Sondern der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam gemäß, sich trotzdem auf den Tod vorzüglich vorzubereiten. Das ist der Maßstab, nach dem wir uns auch selber ändern sollten. Das wird übrigens auch in Surah Sa'd, Vers 46, gibt es eine Ayah, wo die Propheten auch eben beschrieben werden, wie Allah sie auserwählt hat und besonders gemacht hat. Und wodurch hat er sie besonders gemacht? Da heißt es in der Ayah, bi khalisatin dhikra dar, Mit dem Gedenken an die Heimstätte, und die Heimstätte des Jenseits ist damit gemeint, damit wurden die Propheten auch besonders und aufrichtig gemacht. Das ist das, was uns besonders macht. Und nicht besonders im Sinne von, dass wir so viel besser sind als alle anderen, sondern besonders vor Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, also das ist wirklich etwas sehr, sehr Wichtiges. Über Haraj wollte ich euch noch sagen, Omar radiallahu an fragte mal nach diesem Wort und er fragte einen Beduinen aus Banu Kinana, und die Beduinen waren damals sehr berühmt für die Klarheit und Reichtum ihrer Sprache und ihr Verständnis. Und er fragte einen Beduinen, was ist Haraj? Was bedeutet dieses Wort? Also wie definiert ihr dieses Wort? Und er, dieser Beduine, sagte, bei uns, wenn ein Baum in einer Baumgruppe steht und der ist so tief drin in dieser Baum- oder Gestrüppgruppe, in diesem Gewächs, der ist so tief drin, dass da keiner und nichts rankommt, dann sagen wir Haraj zu diesem Baum. Der so eng steht und so tief drin steht, dass nichts da rankommt. Also stellt euch mal vor, an diesem Baum sind zum Beispiel Früchte oder auch Blätter und man will jetzt als Hirte, dass deine Schafe oder Ziegen dahin können, um das zu essen. Aber keiner findet da einen Weg hin. Ja, an diesem Baum kommt keiner ran. Und Omar sagte ja, also er hat dann verstanden und gesagt, ja, so ist das Herz des Munafiq. Iman gelangt einfach nicht dorthin. Möge Allah uns bewahren. Und Iman könnt ihr gleich bedeuten mit jedem guten Wort oder alles, was mit Wahrheit zu tun hat. Weil ja da, schaut mal, wie kann denn auch etwas wohin, wenn das schon total belegt ist? Ja, wenn das schon so kiloweise Ritz und Gräuel und Grässlichkeit auf diesem Herz drauf ist, wie Hasad und Takabbur und Verweigerung und Ego und Egoismus und Materialismus und all diese Übel auf diesem Herzen schon Schicht über Schicht an Dunkelheit überzogen haben. Ja, da kommt nichts mehr ran. Da muss derjenige sich erstmal die Mühe machen, sich zu befreien, sich reinzuwaschen, wenigstens aufzubrechen, diese Schichten von Schlechtigkeit, und dann wird Allah vielleicht seine Rahma auf ihn erweisen. Also ja, das ist ja schon wie schon besetzt, ja. Wenn da schon was drauf ist, dann anderes wird ihm nicht gefallen. Und das ist, Allah hat es so klar für uns gemacht und das so detailliert für uns erklärt. وَهَذَا سِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا. Jetzt müsste es euch doch klar sein. Das ist der Weg eures Herrn, der gerade. Das ist der gerade Weg. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ. Gewiss, wir haben ja schon, wenn قَدْ und eine Verbform der Vergangenheit zusammenkommen, dann heißt es einerseits تَحْقِيق, also gewiss, in der Tat, das ist so, und auch, es ist ja schon so. Das ist ja schon passiert. Ja, also wir haben in der Tat schon deutlich gemacht, ausführlich dargelegt, die Zeichen, auch Verse, für Leute, die bedenken, die sich erinnern. Ja, und das ist wieder, mit was kommst du denn, damit Allah will für dich, dass du Rechtleitung bekommst? Bist du eingedenk? Verstehst du? Denkst du auch mal nach? Erinnerst du dich? Oder verweigerst du all diese Handlungen? Für diese, die eben yadhakkarun, die Allahs Eingedenken sind, die bedenken, lahum darus salami inda rabbihim, für sie wird die Heimstätte des Friedens bei ihrem Herrn sein. Also die Wohnstätte ist vorzüglich, die Wohnstätte des Friedens, und die Nachbarschaft ist auch die vorzüglichste bei ihrem Herrn. Das ist ja so, wenn man eine Wohnung sucht, dann findet man manchmal die perfekte Wohnung, aber der Ort ist schrecklich. Ja? Oder Wohnung ist zwar nicht so gut, aber die Nachbarschaft ist super. Ja, selten, dass man alles zusammen perfekt genauso findet. Und selbst wenn, wie lange bleibt man dann in dieser Wohnung? Das Diesseits ist eine begrenzte Zeit. Hier Ewigkeit in der vorzüglichsten Wohnung, mit der vorzüglichsten Nachbarschaft, die Nachbarschaft Allahs bei ihrem Herrn. Er ist ihr Schutzherr für das, wieder, nicht, er behandelt nicht ungerecht und gibt ihnen einfach etwas, was er einem anderen einfach nicht gibt, sondern für das, was diese zu tun pflegten. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Obwohl natürlich wir auch wissen, dass keiner das Paradies sich verdienen kann, sondern es ist die Rahma Allahs, die einen dort eintreten lassen wird. Ja, die Wohnstätte des Friedens, Darus Salami, also Frieden im Sinne von, dass keinerlei Furcht und keinerlei Unordnung etc. Sorge dort sein wird. Ja, wenn wir in dieser zum Beispiel auch eine große Wohnung, sagen wir mal, super Wohnung und super Nachbarschaft, sagen wir mal, jemand hat alles gefunden, ja, aber trotzdem ist das immer, es ist nie Darussalam. Ja, es kann zwar so sein, wenn die Leute sehr rechtschaffen sind, dann kommt es schon dem sehr nah, was Allah Darussalam vielleicht nennt, aber allein die Sorge um Sauberkeit. Ja, seien wir doch mal ehrlich. Ja, allein diese Sorge, organisieren, pflegen, im Stand halten, neu halten, vor dem Kaputtgehen bewahren. Alles so kleine Sorgen, die es trotzdem nicht zu diesem Ausmaß an Darussalam sein lassen, wie es eben nur in Akhira möglich ist. Ehrlich gesagt sogar je größer und teurer, desto mehr Sorgen. Ja, da muss man es auch bewachen und in Schutz halten und nicht, dass jemand was stiehlt, nicht, dass jemand einbricht. Sorgen um Sorgen. Nicht, dass wir zu negativ reden wollen natürlich, wenn Allah jemand ein Dach über den Kopf gibt, ist eine Gnade Allahs, für die man dankbar sein sollte, aber gibt der Dunya ihren Platz, der ihr gebührt. Das Diesseits ist das Diesseits und es kann niemals wie das Jenseits sein. Ja, Allah betont hier also nochmal die Würde und die Ehre derer, denen die eingedenk sind, die Zeichen Allahs eben vernehmen und aufnehmen, dass für sie wird es auch eine Belohnung dafür geben, nämlich das Paradies, hier Darussalam beschrieben. Wegen dem, was sie zu tun pflegten. Ja, und auch, dass Allah sagt, Dar ist ja die Heimstätte, Wohnung, ja, wo du wohnst, dein Haus. Und Dar ist ja das Erste, wohin man flüchtet. Wenn man Sorgen hat draußen, das Erste, ich muss nach Hause. Ja, und dass Allah unsere Wohnstätte, die wir jetzt noch nicht kennen, aber Allah nennt sie jetzt schon, das ist eure Heimstätte. Und im Hadith heißt es ja auch, jeder von euch wird zu seinem Haus im Paradies so finden, wie ihr, oder noch mehr sogar, als ihr in Dunya zu euren Häusern fandet. Ja, zum Beispiel, wenn man irgendwo neu hinzieht und da zum ersten Mal einkaufen geht, kann es sehr gut sein, dass man sich verirrt. Ja, aber in Jannah wird so ein Bekanntheitsgefühl sein, also sogar dieses erste Fremdheitsgefühl, was man sogar hat, wenn man in seinen Wunschort hinzieht. Man wollte immer schon dorthin, aber irgendwie, was fremd ist, ist fremd. Man braucht immer seine Zeit, um sich zu gewöhnen. Das ist so, ja? Kann jeder bestätigen, der schon mal umgezogen ist, die erste Nacht in der neuen Wohnung. Auch wenn die Wohnung dir gefällt, ist trotzdem fremd. Aber sogar dieses erste Fremdheitsgefühl wird im Paradies nicht sein. Und das wird unsere Zufluchtsstätte sein und unser Schutzort sein, den Allah für uns schon bereitgehalten hat. Möge Allah uns zu diesen gehören lassen. Ja, und wer eine Heimstätte will, das ist sogar in Dunya so, der wird dann nicht ruhen, sondern er wird sich dafür abmühen und dafür vorbereiten. Al-Istidadu lil-Mauti, qabla al-Maut. Er wird sein Haus aufbauen, bevor er einzieht. Er wird nicht sagen, oh, jetzt bin ich hier, okay, wo ist das Haus jetzt? Ja, so läuft das ja nicht, sondern man muss vorher vorbereiten. Je mehr, desto besser, damit man dann gemütlich einziehen kann. Und die Mühe muss also schon davor investiert werden. Ja, und vielleicht noch ein letzter Aspekt für den, um den zu beschreiben, dessen Brust aufgemacht wurde für den Islam. Der ist sicherlich auch derjenige, der, wenn er mal opfern muss, klein oder groß, große Opfer, auf dem Weg des Iman, dann fällt ihm das nicht so schwer. Ja, als Mensch, der naturgemäß, wird er das Schwere trotzdem nicht mögen oder komplett leicht empfinden, aber es fällt ihm eben nicht so schwer wie der, dessen Herz beengt ist wegen dem Iman. Weil er mit diesem Licht wandelt und das in dieser Sicht sieht und dass ihm das, es wirkt schön für ihn, es ist schön für ihn und ein Genuss für ihn, diese Süße des Iman, ist sicherlich dieserjenige, der das schmecken kann. Und er geht auch einen Weg, dessen Ziel er kennt, Darussalam, und das macht die Bemühungen auf seinem Weg eben leichter für ihn. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.